Deutschlandfunk. Hören Sie nun Deutschland heute. Redakteurin am Mikrofon Bettina Schmieding.
Seit 3 Jahren wird in Frankfurt an der Oder etwas praktiziert, was man vielleicht als einen Versuch zur akademischen Grenzenlosigkeit bezeichnen kann. Hier lernen Studenten aus 14 Nationen. Ein Drittel stammt aus Polen. Die Universität heißt Viadrina, was übersetzt die an der Oder gelegene bedeutet. Die Oder spielt eine besondere Rolle, ist jedoch seit kurzem eine der Außengrenzen von Schengenland. Die Frankfurter Universität liegt also genau an der Schnittstelle zwischen der EU und Polen. Wie und ob das Zusammenleben zwischen deutschen und polnischen Studenten der Viadrina klappt, hat Hans Dost überprüft.
Die Frankfurter Europa-Universität ist ein europäisches Integrationsmodell par excellence. 37% Polen, 6% Vertreter aus 12 weiteren Nationen sowie 20% West- und 37% ostdeutsche Studenten treffen hier an der Oder aufeinander. An keinem anderen Ort sind die Unterschiede des kulturellen Erbes an Wertvorstellungen und Lebensgewohnheiten so groß wie hier an der deutsch-polnischen Grenze. Als besonders problematisch erweisen sich die unterschiedlichen Erfahrungen von Studienabläufen, so Dr. Krzysztof Wojciechowski vom Collegium Polonicum der Viadrina.
Die polnischen Studenten kommen aus einem Land, wo das Bildungssystem noch sehr verschult ist, wo sie an intensives, zum Teil auswendiges Lernen gewöhnt sind und wo viele Inhalte vorgegeben werden und die Rolle des Schülers, des Abiturienten darauf beruht, die Interpretationen korrekt darzustellen. Die Deutschen, sowohl die ostdeutschen als auch die westdeutschen Studenten, kommen aus einem System, was viel liberaler ist als das polnische. Der Schüler ist gewöhnt, eigene Meinung vorzutragen, dem Lehrer vorzutragen und sie zu verteidigen.
Aber darüber hinaus sind es oft Banalitäten des Zusammenlebens, die zu Konflikten im Alltag führen.
Eine Polin putzt sich die Zähne, lässt dabei ständig das Wasser laufen. Eine deutsche Studentin klopft an die Tür und sagt, Monika, warum lässt du ständig das Wasser laufen? Dreh bitte den Hahn zu. Und die Polin sagt, okay, ich mach das. Und im Stillen denkt sie sich, mein Gott, wie wagt sie sich, mich auf diese Weise zu belehren?
Eine zunächst triviale Situation, die aber ein Konfliktfeld ganz anderer Art zur Ursache hat.
Die Polen nämlich bringen die Überzeugung mit nach Frankfurt, dass der Clou der sozialen Beziehungen die weichen Tugenden sind. Sympathisch zu sein, freundlich, nett, sozial, gastfreundlich, sozusagen an andere kleben und andere an sich leben zu lassen. Die Deutschen dagegen bevorzugen Tugenden, die mit individuellem Perfektionismus zu tun haben. Selbstständig sein, korrekt machen, das, was sich gehört, pünktlich, zuverlässig und so weiter.
Genau hier klemmt es gewaltig, denn so wie die einen von der Richtigkeit ihrer Regeln überzeugt sind, so tief emotional stecken die kulturell geprägten Gewohnheiten der anderen.
Das, was auf den ersten Blick als fremd und abstoßend oder unwürdig erscheint, kann nach einer näheren Betrachtung sich als sehr interessant, als eine Bereicherung meiner Vorstellungen erweisen, als ein Fenster zu neuem Empfinden, zu neuen Dimensionen des sozialen Lebens, die bisher für mich verborgen waren.
Genau das zu tun, bedeutet den Ernstfall der europäischen Integration üben. Eine Integration, die für Polen noch nicht greifbar ist. Tatsachen wie das Schengener Abkommen dem sogar entgegenstehen. Alles in allem ein schwieriges Unterfangen, wofür die Studenten der Viadrina noch viel Zeit benötigen werden.
S2 aktuell.
Mit der Politik am Mikrofon Jörg Pfuhlen. Die wichtigsten Schlagzeilen. Karlsruhe verkündet eine Quasi-Amnestie für ehemalige DDR-Spione wie Markus Wolf. Um 12.30 Uhr befasst sich die Wirtschaft mit den Anstrengungen der Holländer, ihrem Gemüse ein besseres Image zu verpassen. Und der Schwerpunkt um 12.45 Uhr berichtet über den Stand der Diskussion zum Paragraphen 218.
Landgemüse, Tomaten vor allem, hat hierzulande nicht immer den besten Ruf. Viele Verbraucher sagen, es sieht schön aus, hat aber oft nur wenig Geschmack. Ein Urteil, das die niederländischen Erzeuger natürlich als Vorurteil ansehen und dem sie nun verstärkt entgegentreten wollen.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute eine Quasi-Amnestie verkündet für Spione der ehemaligen DDR. Wer als DDR-Bürger von der DDR aus gegen die Bundesrepublik spioniert hat, darf nicht verurteilt werden. Wahrscheinlich mehrere hundert Verfahren sind damit hinfällig. Die ehemaligen DDR-Spionagechefs Werner Grossmann und Markus Wolf dürfen aufatmen. Gegen Wolf freilich wird noch wegen Bestechung verhandelt. Solche Vorwürfe werden weiterverfolgt. Mit dem Urteil aus Karlsruhe aber ist klar, wer das Pech hatte, nicht für die Bundesrepublik, sondern für die DDR zu spionieren, kann nicht schon deshalb verurteilt werden. Die Spione der Bundesregierung gehen schließlich auch straffrei aus. Die Quasi-Amnestie gilt allerdings nur für DDR-Bürger, nicht für Westdeutsche im Dienste des Ostens. Zum Urteil aus Karlsruhe Martin Röber.
Fast 4 Jahre mussten die ehemaligen DDR-Spione warten, bis das Bundesverfassungsgericht sein klärendes Wort sprach. Seit heute haben die Betroffenen wenigstens relative Klarheit über ihr weiteres Schicksal. Faustregel des mit 5-3 Stimmen ergangenen Beschlusses des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts: Staatsbürger der ehemaligen DDR, die vor der Wiedervereinigung für die DDR-Auslandsspionage gegen die Bundesrepublik spioniert haben, können nur noch in Ausnahmefällen bestraft werden. Die 5 Richter der Senatsmehrheit, darunter auch die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, begründen dies mit dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Dieses Prinzip ist im Grundgesetz als Verfassungsprinzip verankert. Die ehemaligen Spione können sich in vielen Fällen jetzt darauf berufen. Die Richter begründen ihre Entscheidung folgendermaßen: Spionage aus der DDR gegen die Bundesrepublik war zwar immer strafbar und dabei soll es auch bleiben. Die Wiedervereinigung habe aber eine besondere, historisch einmalige Situation geschaffen. Jeder Staat nehme für sich das Recht in Anspruch, Auslandsspionage zu betreiben. Jeder Staat stelle auch die Spionage gegen sich selbst unter Strafe. Die DDR-Spione, die vom Gebiet der DDR aus ihre Arbeit verrichtet haben, hätten aber das Pech gehabt, durch die Wiedervereinigung ihre Schutzmacht zu verlieren. Wie aus heiterem Himmel seien sie auf einmal Bürger der Bundesrepublik geworden und seien damit den Strafverfolgern ihres neuen Staates in die Hände gefallen. Dass Spionage nicht als Unrecht wie andere Straftatbestände behandelt werde, ergebe sich daraus, so die Verfassungsrichter, dass auch die Bundesrepublik gegen die DDR spioniert habe. Außerdem erlaube es die Strafprozessordnung seit jeher, dass der Generalbundesanwalt aus politischen Überlegungen Strafverfahren auf diesem Gebiet nicht verfolgt. Aus diesen prinzipiellen verfassungsrechtlichen Überlegungen folgen nun die Konsequenzen für die einzelnen Strafverfahren. Erstens, wer als DDR-Staatsbürger nur vom Boden der DDR aus handelnd vor der Wiedervereinigung Spionage getrieben hat, der kann nicht bestraft werden. Dies betrifft aber nur die einschlägigen Spionagestraftatbestände. Eine Bestrafung wegen anderer Sachen, etwa wie bei Markus Wolf, dem Chef der DDR-Auslandsspionage, wegen Bestechung, ist nach wie vor möglich. Staatsbürger der DDR, die sich auf dem Boden der Bundesrepublik als Spione betätigt haben, können grundsätzlich bestraft werden. Ihre Strafe wird aber milde ausfallen, je nach den Umständen des Einzelfalls. Es ist sogar möglich, das Verfahren ganz einzustellen. Dritte Fallgruppe: Staatsbürger der DDR, die von einem ausländischen Staat aus Spionage gegen die Bundesrepublik betrieben haben, machen sich strafbar, wenn dem Täter in dem betreffenden Staat die Auslieferung in die Bundesrepublik gedroht hätte oder wenn die Spionage gegen die Bundesrepublik dort strafbar war. Pech haben hingegen die Bundesbürger, die vor der Wiedervereinigung gegen ihren eigenen Staat spioniert haben. Sie können nicht einmal mit einer Strafmilderung rechnen. Die Einteilung in verschiedene Fallgruppen bedeutet für die deutschen Staatsanwälte und Strafrichter Arbeit. In jedem Fall müssen sie jetzt überprüfen, ob das Verfahren eingestellt wird, ob die Strafe gemildert wird oder ob die Täter die reguläre Strafe ereilt. Und das bei rund 6.000 Ermittlungsverfahren, die bisher geführt wurden. 3 Richter des 2. Senats sind anderer Ansicht als die Kollegen. Sie stellen fest, bei den Verhandlungen über den Einigungsvertrag sei auch von DDR-Seite eine Amnestie zwar erwogen, aber ausdrücklich abgelehnt worden. Die Argumentation der Mehrheit mit dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit halten sie für verfassungsrechtlich nicht überzeugend. Nur der Gesetzgeber selbst hätte das Recht, durch ein Amnestiegesetz hier einzugreifen. Deutschlandradio Berlin. Ostzeit.
Am Mikrofon Axel Flemming. Die Schlagzeilen: Strafverfolgung früherer DDR-Geheimdienstler rechtswidrig. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. DDR-Bürger, die vor der Einheit gegen die Bundesrepublik spioniert haben, unterliegen nach der Vereinigung nur eingeschränkt der Strafverfolgung wegen Spionage. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit 5-3 Stimmen beschlossen. Vermutlich müssen jetzt rund 6.000 Ermittlungsverfahren geprüft werden. Auch Urteile werden vermutlich wieder aufgehoben, beispielsweise das gegen Markus Wolf, den Leiter der DDR-Auslandsspionage. Aus Karlsruhe, Martin Röber.
Die Richter begründen ihre Entscheidung folgendermaßen.
Bis 13 Uhr noch folgende Themen. Urteil, das Bundesverfassungsgericht zur Verfolgung von DDR-Spionage und Sprengstoff, die Situation in Kaliningrad. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat gesprochen, grob zusammengefasst, die Verfolgung von DDR-Spionen ist verfassungswidrig. Rupert Scholz, Rechtsprofessor und CDU-Rechtsexperte, Markus Wolf, der Spionagechef der DDR, ist zufrieden und nennt das Urteil ein ermutigendes Zeichen. Sie auch?
Ich glaube, dass Herr Wolf hier allein pro domo spricht. Er ist Betroffener, deshalb darf man diese Äußerung nicht überbewerten. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist nach meiner Einschätzung insgesamt durchaus erträglich deshalb, weil es ja nicht so allgemein entschieden hat, wie Sie das eben zusammengefasst haben, sondern das Gericht erstens unverändert und mit Recht daran festhält, dass Spionage gegen die Bundesrepublik Deutschland strafbar ist. Aber was das Gericht eben anerkennt und berücksichtigt, ist der Umstand, dass durch die deutsche Einheit sich zwei Staaten, die sich ja durchaus entgegengesetzt gegenüberstanden, Menschen in einer Situation gebracht haben, auf die sie ja keinen Einfluss hatten, nämlich jene DDR-Spione, die gegen die Bundesrepublik aus der ehemaligen DDR spioniert haben. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist hier bei der Strafverfolgung eingeschränkt zu verfahren. Nicht generell ausgeschlossen Strafverfolgung. Man muss zum Beispiel an die Fälle denken, die viele übersehen, dass die Spionagetätigkeit der ehemaligen DDR ja häufig auch mit anderer Kriminalität verbunden war. Erpressung, Bestechung, bis hin zu Mord und Anschlägen, Körperverletzungen und so weiter und so fort. All das bleibt natürlich unverändert strafbar. Es bleibt auch strafbar, Spionagetätigkeit von Bundesbürgern, also Westdeutschen, damals für die Staatssicherheit. Auch das ist richtig und unverändert gültig. Es ist nur, dass man die Situation von einigen Betroffenen, die eben aus der DDR damals ihren Auftrag erfüllt haben und wenn sich wirklich nur auf Spionagetätigkeit beschränkt haben, dann sollen sie heute milder behandelt werden. Das ist etwas, worüber man absolut reden kann.
Herr Scholz, haben Sie eine Übersicht darüber, wie viele Fälle möglicherweise von diesem Urteil betroffen sind? Die Zahlen gehen weit auseinander von 600 bis 6.000.
Da habe ich keine Zahlen, das weiß ich nicht. Da kann man wahrscheinlich auch nur schätzen. Da muss man die Unterlagen aufarbeiten noch und da sind die Staatsanwaltschaften und die Strafvermittlungsbehörden ja mit befasst. Hier sehe ich keine Möglichkeit, eine definitive Aussage zu treffen. Ich würde persönlich freilich vermuten, dass die Zahl 6.000 der Wahrheit wahrscheinlich sehr viel näher kommt als die Zahl 600. Denn die Spionagetätigkeit der ehemaligen DDR gegenüber der Bundesrepublik, das war ja schlechthin die Hauptaufgabe der Stasi in ihren sogenannten Auslandseinsätzen.
Kritiker hatten ja bemängelt, die juristische Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit würde so nach dem Motto getrieben, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Lässt sich das nach diesem Urteil noch halten?
Nein, ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Das war aber meines Erachtens nie richtig. Diese kritische Einschätzung, die richtete sich ja vor allem gegen die Prozesse, die ja unverändert und mit Recht fortgeführt werden, gegen Mauerschützen. Da haben manche gesagt, der kleine Mauerschütze vor Ort, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, der wird verurteilt. Aber die dahinter standen, die Generäle bis hin etwa zu einem Mann, die Krenz, der Sicherheitschef war, der mitverantwortlich war, der ist nach wie vor nicht vor Gericht. Aber das ist missverständlich. Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte verfahren hier natürlich in einer sehr vernünftigen, man kann sagen prozessökonomischen Weise, indem sie zunächst einmal den Täter vor Ort verurteilen, anklagen und verurteilen, denn dann steht fest, dass eine Straftat begangen wurde. Und in der nächsten Phase wird dann der Schreibtischtäter, der für diese Straftat nämlich genauso oder noch mehr verantwortlich ist, zur Rechenschaft gezogen. Und das tun die Staatsanwaltschaften so. Und insofern kann man hier auch im Lichte dieser neuen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht davon sprechen, dass Große laufen gelassen werden und Kleine gehängt werden.
Lange Zeit hat es gedauert, bis dieses Urteil ergangen ist, und es war auch nicht ganz eindeutig, nicht ganz einstimmig, sondern es ist mit 5-3 ergangen.
Ja, das zeigt, dass die Frage eben wirklich schwierig ist. Und die Frage ist auch eine buchstäblich einmalige juristische Problematik, die es ja in der ganzen Welt in vergleichbarer Weise nie gegeben hat. Spionage ist international, wie die Strafrechtler sagen, unter das sogenannte Weltrechtsprinzip gestellt. Das heißt, jeder Staat hat das Recht, Spione, die gegen ihn operiert haben, zu verurteilen, zu bestrafen, gleichgültig welcher Staatsangehörigkeit und gleichgültig welchem Staat sie angehört haben. Und dieses Grundprinzip wird vom Bundesverfassungsgericht ja auch nicht in Zweifel gezogen. Aber die besondere deutsche Situation, die das Bundesverfassungsgericht versucht einzufangen über den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, das ist eben das Besondere. Das Minderheitenvotum der drei überstimmten Richter geht ja auch vor allem in die Richtung, dass sie befürchten, dass dieses Urteil die Tendenz zu einer allgemeinen Amnestie für Stasi-Unrecht bedeuten könnte. Ich sehe diese Gefahr aber offen gestanden nicht, denn hier geht es um ganz bestimmte Einzelfälle im Bereich der Spionage. Und gerade das, was die Staatssicherheit ja insbesondere den Menschen in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern heute angetan hat, hierfür kann und wird es keine Amnestie geben. Und ich glaube, das ist das wichtigste Ergebnis, was unverändert Gültigkeit hat.
Vielen Dank, ein Gespräch mit Rupert Scholz, dem Rechtsexperten der CDU.
Deutschlandradio, das Radio von ARD und ZDF. 24 Stunden Information, Kultur, Musik. Werbefrei in zwei Programmen. Für ganz Deutschland.
Heute Mittag mit Thomas Wiecher. Guten Tag. Die Schlagzeilen. NATO-Außenminister beraten über Lage in Bosnien. Militärführung der bosnischen Serben erklärt alle Abkommen mit der UNO für null und nichtig. Wehrdienstleistende nur noch 10 Monate zur Bundeswehr. Bonner Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf. DGB fordert grundlegende Reform der Sozialhilfe. Befristung der Arbeitslosenhilfe wird abgelehnt. Das Wetter, Temperatur in Hamburg 17 Grad, Rostock 14, Hannover 15, Berlin 18, Köln 14, Dresden 18, Frankfurt am Main 16, Stuttgart 14 und München 16 Grad. Die Tendenz heute im Osten und Süden Deutschlands teils gewittriger Regen, ansonsten Auflockerungen 16 bis 21, im Osten bis 25 Grad. Die Vorbereitungen der Bundeswehr für einen möglichen Einsatz im früheren Jugoslawien sind heute in eine neue Phase getreten. Die Bundesregierung beschloss auf einer Kabinettssitzung in Bonn, die zum Schutz eines UN-Rückzuges aus Bosnien-Herzegowina angebotenen Truppen in erhöhte Einsatzbereitschaft zu versetzen. Damit folgte Bonn einer Bitte der NATO. Zur Situation im ehemaligen Jugoslawien sagte der Bundeskanzler vor der Bonner Bundespressekonferenz:
Mir ist es wichtig, zunächst noch einmal darauf hinzuweisen, wie sehr sich die Bundesrepublik Deutschland mit unseren Freunden und Partnern in voller Übereinstimmung weiß angesichts des verbrecherischen Vorgehens der bosnischen Serben gegen die UN-Soldaten. Wir sind, und die Gespräche bis in diese Stunde hinein haben das immer wieder bewiesen, wir sind uns mit unseren Partnern und Freunden einig, dass es jetzt entscheidend darauf ankommt, Geschlossenheit und Solidarität der Staaten und der Kontaktgruppe und vor allem jener Staaten herzustellen, die Soldaten dort stellen. Und dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Weltöffentlichkeit und damit auch die Deutschen, deren Führung der bosnischen Serben deutlich macht, welche Verantwortung sie für das Schicksal gefangener UN-Soldaten übernommen haben, mit welchen Konsequenzen. Wir sind und bleiben der Auffassung, dass eine weitere Anwesenheit der UN-Soldaten vor Ort wesentlich ist und dass ein Abzug katastrophal für die Menschen auf allen Seiten wäre.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Axel Flemming, die Schlagzeilen. Deutsch-tschechisches Verhältnis im Bundestag. Kanzler Kohl hofft auf gute Nachbarschaft. Bundestagsdebatte nach der Regierungserklärung von Helmut Kohl, Thema die Rolle der Heimatvertriebenen. Der Kanzler nannte als Ursache der Vertreibung die Politik Deutschlands in der Nazizeit. Eindeutig wies er auf die deutsche Verantwortung für den Angriffskrieg gegen Polen und die Sowjetunion hin. Mehrfach ging er in seiner Rede auf das Verhältnis zu Tschechien ein.
Meine Damen und Herren, auch unser Verhältnis zu unseren tschechischen Nachbarn wollen wir im Geist der guten Nachbarschaft und des friedlichen Miteinanders gestalten. Was bei der Vertreibung der Deutschen dort geschah, war Unrecht. Und ich bin Präsident Havel und Ministerpräsident Klaus für Ihre Worte dazu dankbar. Wir wollen und wir werden die ausgestreckte Hand ergreifen. Auf der Grundlage beiderseitiger Wahrhaftigkeit lässt sich gute Zukunft für die Menschen in unseren beiden Ländern sichern und gewinnen. Und wir wollen und werden in diesem Geiste mit Tschechien zu vernünftigen Regelungen kommen. Ich hoffe, dies wird bald möglich sein.